Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. In dieser Folge unseres Podcasts möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir durchgehend die Wahrheit sagen. Lohnt sich radikale Ehrlichkeit oder ist es vielleicht sogar besser, ab und an zu lügen? Ich erkläre außerdem, welche Lebensmittel dabei helfen, Knoblauchatem zu neutralisieren und wie genau das funktioniert. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Forschende gehen davon aus, dass wir im Schnitt 10-mal pro Tag lügen. Manche Menschen flunkern ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Aber kaum jemand sagt immer und kompromisslos die Wahrheit. Manchmal lügen wir, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Und wir nicht sagen möchten, dass wir gerade schlecht drauf sind. Oder wir lügen, wenn wir gefragt werden, ob das Essen im Restaurant wirklich schmeckt. Darüber, warum wir schwindeln und was uns glaubwürdig macht, hat meine Kollegin Sonja Gillert bereits eine ganze Folge aufgenommen. Und die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. In dieser Folge soll es jedoch um radikale Ehrlichkeit gehen. Dahinter verbirgt sich ein Konzept des US-amerikanischen Psychotherapeuten Brad Blanton. Sein 1995 erschienenes Buch Radical Honesty machte ihn weltweit bekannt. Der Kern seiner Idee lautet wie folgt: Wir sollten so oft wie möglich die Wahrheit sagen, auch wenn es schmerzt. Werden wir tatsächlich glücklicher, wenn wir nichts verschweigen, verdrehen oder beschönigen? Das möchte ich von Christoph Fink wissen. Er ist Coach für radikale Ehrlichkeit und wurde 2017 sogar von Dr. Brad Blanton selbst als offizieller Radical Honesty Trainer zertifiziert. Herr Fink, wie kam es denn dazu, dass Sie radikal ehrlich wurden?
Ganz praktisch habe ich glaube, vor 12 Jahren online nach Flirt-Tipps gegoogelt. Und jemand hat behauptet, dass Ehrlichkeit super männlich ist. Ja, ich wollte unbedingt attraktiver sein. Und dann war ich ziemlich geschockt in dem Buch von Bedürfnissen und Gefühle und Schwäche zeigen zu lesen. Ja, ich habe dann gemerkt, wie sehr ich lüge, wie viel ich übertreibe, mich gut darstelle. Also ich habe früher richtig viel gelogen, verheimlicht, übertrieben, fürchterlich angegeben. Und dann stand ich unter Druck, dem gerecht zu werden und hatte damit verbunden auch eine Menge soziale Ängste, immer wieder Depressionen.
Können Sie denn einmal erklären, was sich hinter dem Konzept der radikalen Ehrlichkeit verbirgt?
Ich bin überzeugt, den meisten Stress haben wir, weil wir Konflikte vermeiden. Jeder verheimlichen wir Fakten und wir lassen was schwammig. Wir wechseln da irgendwie so in den Autopilot, wollen Erwartungen erfüllen. Und in der Kindheit war das wirklich notwendig und die Konflikte wären überwältigend gewesen. Und jetzt als Erwachsene halten wir viel mehr aus, als wir denken. Also den Großteil von diesem Stress kann ich mir durch Ehrlichkeit langfristig ersparen. Und ganz praktisch bedeutet das, dass ich zugebe, welche Ziele ich in einer Interaktion verfolge. Also es bedeutet auch, dass ich transparent bin über bedeutende Fakten. Und oft bedeutet es, dass ich über Tabus rede, zugebe, was ich lieber verstecken würde oder bis jetzt verheimlicht habe. Und der dritte Punkt ist ein Zugeben und Zulassen von dem, was ich fühle. Also ja, sagen, wenn ich wütend bin, wenn ich Angst habe, wenn ich mich ekel und abgestoßen fühle. Aber auch zugeben, wenn ich mich freue und dankbar bin und verliebt. Da ist insgesamt die Überraschung, dass Gefühle, also auch Angst, Wut, Hass, ziemlich schnell vergehen, wenn ich ehrlich darüber bin und ich viel weniger kontrollieren muss, als ich das die meiste Zeit gedacht habe.
Aber bedeutet radikal ehrlich zu sein nicht auch, dass ich unweigerlich andere verletze?
Ja, auf alle Fälle. Wir riskieren auf alle Fälle, dass uns jemand als verletzend bewertet. Also als Beispiel, wenn ich mir irgendwas von dir wünsche und du sagst nein, dann ist das erstmal kränkend, verletzend, vielleicht sogar beschämend. Gleichzeitig möchte ich, dass du authentisch nein sagst und ich möchte nicht, dass du mir aus dem Weg gehst, mich vermeidest, freundlich lächelst, dreimal hintereinander irgendeine Ausrede erfindest. Also niemand möchte gerne enttäuscht werden. Das ist kurzfristig schmerzhaft und langfristig so verdammt wichtig.
Was sollte ich denn dabei beachten, wenn ich immer radikal ehrlich sein will?
Also da kann ich auch direkt sagen, ich halte es für einen Fehler, immer laut zu denken. Ich glaube, der simpelste Tipp, den ich geben kann, ist, wenn du was Bedeutendes sagst, bei dem du aufgeregt bist, bei dem es um viel geht, dann sprich langsam, halt Augenkontakt und denk daran, weiterzuatmen. Und wenn du danach jemanden zuhören kannst, dann beruhigen sich die Menschen ziemlich schnell. Also schwere Gespräche nie per Text oder per Voice Message.
Welche Menschen möchten denn lernen, radikal ehrlich zu sein? Also gibt es da eine Tendenz?
Also insgesamt zu Kursen kommen, behaupte ich mal, überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen, die grundsätzlich gut funktionieren und denen einfach Nähe und Verbundenheit fehlt, die eine Familie haben, aber die mehr Tiefe suchen, mehr Verbundenheit, mehr Befriedigung in Beziehungen, mehr Spaß mit anderen Menschen. Gleichzeitig gibt's auch viele, die sich so ein Gefängnis gebaut haben und Erwartungen erfüllen, so die Familienmutter, der Familienvater kurz vorm Burnout, weil er nicht Nein sagen kann. Die haben Angst davor, das dritte Kind zu bekommen und eiern da rum, lenken ab, trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Durchaus Menschen, die so richtig lügen, also die Geschichten erfinden, nahezu ein Parallelleben führen und plötzlich merken, wie sehr sie darunter leiden, wie künstlich sie geworden sind, wie sie Intimität völlig unmöglich machen dadurch.
Wie genau hat radikale Ehrlichkeit denn Ihr Leben verändert? Also würden Sie sagen, dass es sich durchweg positiv verändert hat? Oder muss man vielleicht auch einfach damit rechnen, dass dann Menschen gehen, wenn man nicht mehr lügt?
Also ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, konsequent, da hatte ich so eine Liste mit 9 Personen und ich habe bei jeder erwartet, dass sie geht. Und von denen ist niemand gegangen. 7 von denen haben einfach nur gesagt, wusste ich schon. Oder danke, dass du es aussprichst, geht mir genauso. Eine Person hat eine Plastikflasche nach mir geworfen, ist weggerannt. Und am nächsten Tag ruft die mich an und sagt, war ein bisschen viel gestern, aber ich finde ganz geil, was du da machst. Erzähl mir auch den Rest. Aber das war es für mich sehr wert. Also ich bin so viel entspannter mit Menschen. Ich habe so viel Spaß an Augenkontakt, Körperkontakt, an Gesprächen. Ich habe eine Menge Spaß an Familientreffen. Ja, das ist mir schon viel wert.
Das war Coach Christoph Fink. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und bevor es hier gleich mit unserer Rubrik und der Frage weitergeht, welche Lebensmittel Knoblauchatem neutralisieren, folgt hier eine kurze Werbepause.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
Wer so wie ich sehr gerne Knoblauch isst, der kennt das Problem. So lecker das Gewürz auch schmeckt, der Atem riecht anschließend leider nicht mehr so gut. Forschende der Ohio State University haben Lebensmittel identifiziert, die den unangenehmen Knoblauchatem beinahe komplett neutralisieren können. Bevor ich euch jetzt erzähle, welche das sind, möchte ich aber erstmal kurz erklären, warum unser Atem überhaupt so stark riecht, nachdem wir Knoblauch gegessen haben. Verantwortlich dafür ist ein Inhaltsstoff namens Allicin. Eine schwefelhaltige Substanz, die entsteht, wenn wir Knoblauch zerkleinern. Die nimmt unser Körper über den Magen-Darm-Trakt auf und gibt sie ins Blut ab. und von da verteilt sie sich praktisch im ganzen Körper. Auch in Lunge und Haut, über die wir sie schließlich wieder abgeben. Die US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Cheryl Beringer fanden kürzlich in einer Studie heraus, dass Fett und Protein dabei helfen, das Entweichen der Knoblauchgerüche zu verhindern. Grundlage dafür waren Experimente mit Naturjoghurt aus Vollmilch. In vorherigen Untersuchungen konnten die Forschenden bereits nachweisen, dass auch Äpfel, Minze, Salat und Milch helfen können, anhaltenden Knoblauchgeruch zu entschärfen. Und zwar wegen der enthaltenen Enzyme und Fette, die schwefelbasierte Verbindungen neutralisieren. Übrigens, laut Beringer eignet sich griechischer Joghurt wegen seines hohen Proteingehalts besonders gut, um Knoblauchatem zu beseitigen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr darüber hinaus Kritik, Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns doch per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.